ARD.
Wo bist du? Kennst du das Lied noch? Von der Spider-Murphy-Gang. Wo bist du? Wo bist du? Und dann weiß ich nicht mehr weiter.
Soll das bayerisch sein?
Na, wo bist du? Kann man ja.
Ich glaube, man müsste das bayerisch. Ich wüsste auch nicht, wie.
Nee, aber die haben ja auch nicht nur so
du
richtig.
Wo bist du? So, der hat doch auch immer so komisch geguckt. So, wo bist du? Ich kenne das Lied aber nicht, merke ich gerade.
Der Barney.
Barney Geröllheimer?
Da, wie war der Sänger nochmal? Einer war der Barney.
Ich weiß es nicht.
Das ist
ich
der weiß Barney. Es nicht.
Ich bin den bestimmt auch mal begegnet im Laufe meiner kurzen Schlagerkarriere.
Wo bist du?
Ich kenne, mir fällt nur zu dem Thema ein, also Frage-Songs kenne ich. Wann kommst du? Nicht, wo bist du? Okay, wann kommst du? Kenne ich nur. Kommst du? Wann kommst du? Kommst du? Hey! Na, sag dir nichts, ich merke schon, ich sing's auch, glaube ich, nicht so gut.
Wo bist du? Ah, da bist du ja. Dann können wir anfangen, ne?
Ja.
Wie war der Tag, Liebling?
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
Wie zweimal auch in der Woche kommen wir zusammen, um die kleinen Geschichtchen so der Woche, des Tages zu hören. Donnerstags sind ja immer die Lieblinge dran mit ihren Geschichten.
Ja.
Oh, ich habe was vergessen.
Aufzunehmen?
Nee. Was die denn? Aufnahme läuft.
Ja.
Aber könntest du, ich muss kurz mal aus dem Bild gehen.
Was denn?
Es hat auch mit einer kleinen Geschichte zu tun, die ich dir erzählen will.
Okay.
Ich hatte mir eigentlich was ausgedacht und habe es aber vergessen in der Euphorie.
Oh.
Okay, du könntest vielleicht irgendwas.
Was soll ich machen?
Singen kurz mal, bis ich wieder da bin. Ich brauche ungefähr
nach dem Text.
20 Sekunden.
Kein Problem, lass mich mal eben nach dem Text gucken. Oh, wann kommt. Oh, muss ich aufstoßen? Entschuldige bitte. Wann kommst du? Text. Ist es Dalia Lavie oder ist es. Ja, Dalia Lavie. Super. Und da ist auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeder Tag vergeht ohne Ziel. Geiler Text. Für mich sieht der Sonntag wie Montag aus. Der Alltag ist überall zu Hause, jeden Tag. Dasselbe Spiel, eventuell auch falsch phrasiert. Wann kommst du? Kommst du? Wenn du gehen willst, dann lass ich dich gehen. Oh, das ist geil. Woran du glaubst, werde ich verstehen. Du kannst fragen, was du nie fragst. Alles sagen, was du nie sagst. Wann kommst du? So, ich muss meinen besten Freund wieder. Ich muss ihm ein Zeichen geben. Ja, ich musste nur kurz ein bisschen Dalia Lavie singen. Jetzt bin ich für dich da.
Jetzt bin ich in meinem richtigen Outfit.
Oh Gott, sieht das authentisch, du siehst ja richtig echt aus, Chrissy.
Ja, das ist mein OP-Outfit.
Warum?
Ich war bei der Gehirn-OP dabei die
Du
Woche.
Warst bei der Gehirn-OP dabei. Ist das dein Original-Outfit, das du behalten durftest im Anschluss an die Gehirn-OP?
Absolut. Sie hat auch hier irgendwie so ein Logo. Weißt du, so da steht Gehirnchirurg für einen Tag.
Neurochirurgische Klinik.
Städtisches Klinikum Karlsruhe.
Karlsruhe.
Und hinten kann man auch was lesen.
Gehirnchirurg für einen Tag. Das ist normal, dass Menschen dazusehen dürfen?
Nein.
Da geht es doch um Leben und Tod.
Nein, das ist nicht normal. Das ist ein Projekt. Das ist ein Projekt.
Ach so.
Und das ist wirklich cool. Die machen das einmal im Monat.
Stört's dich, wenn du nuschelst wegen der Maske? Oder? Nein, du kannst sie gerne aufbewahren. Das ist ja auch für alle Lieblinge interessant, dich so ein bisschen komisch zu hören durch ein Stück Stoff.
So.
Ich muss das kurz mal eben für die Lieblinge erklären. Also er hat so eine hellgrüne Haarhaube, damit kein Haar in die offenen Wunden fällt.
Richtig.
Dann hat er eine Maske, die nicht zu vergleichen ist mit den Covid-Masken, die wir aufhaben.
Die sind eigentlich die gleichen OP-Masken, nur haben die immer so vier Bänzle an allen Seiten. Das macht es viel mühsamer, das zu befestigen. Aber alle haben sie diese mit vier Masken, da sind keine Gummibänder dran, sondern einfach nur so zum Schleifen machen.
Du musst Schleifen machen. Und du hast einen blauen Kittel an. Wo hast du den denn geschlossen? Eigentlich schlüpft man da vorne rein und das wird hinten verschlossen.
Das schlüpft man von oben rein, das ist wie so ein OP-Hemd. Es ist so faszinierend. Also die machen das einmal im Monat. Der Professor hat, Uwe Spetzka, der hat das ins Leben gerufen, ein Projekt, um einfach mal so die Hirnchirurgie in die Mitte zu holen. ein bisschen zu entmystifizieren. Und okay. Wir waren eine Gruppe von 12 Leuten. Es durften immer 6 auch teilweise in den OP. Und die anderen 6 waren an der Glasscheibe davor und haben auf einen riesen Bildschirm geguckt, wo du genau das gesehen hast, was auch der Operateur sieht, nämlich.
Hat der Mensch, der operiert wurde, vorher sein Einverständnis gegeben?
Ja, es war eine 80-jährige Frau und die wusste natürlich Bescheid und hat ihr Einverständnis gegeben, selbstverständlich.
Was war denn da das Thema? Was wurde denn da, warum wurde die operiert?
Ja, erzähle ich dir jetzt gleich. Also zunächst mal zu deiner ersten Frage.
Entschuldige bitte, dass ich interessiert bin.
Wirklich, ich stand teilweise 1,5 Meter hinter dem Operateur und konnte wirklich die Öffnung zum Gehirn einfach direkt auf dem Patienten sehen. Der ist natürlich so komplett abgedeckt unter so einer Art Luftmatratzendecke, damit sie nicht auskühlt. Fand ich ganz interessant. Und der Kopf war natürlich schon so fest eingespannt in so ein Gewinde, war leicht zur Seite gekippt. Und als ich so kam, habe ich gedacht, das ist gar kein echter Mensch. Es sah so ein bisschen aus wie so eine Wachsfigur. Weil auch links zum Befestigen der ganzen Kanülen und so auch so ein großes Plastikpflaster oder ich weiß auch nicht, was das war aus Plastik, einfach befestigt war an der Gesichtshälfte. Und in diesem Fall lag dort natürlich bereits in Vollnarkose eine 80-jährige Frau, die furchtbare, stechende Schmerzen in der einen Gesichtshälfte hat. Als würde man da immer mit einem Messer reinstechen. Ich glaube, das ist dieser Trigeminusnerv.
So. Hast du mit ihr vorher gesprochen?
Nein, die
Hast
war
du
schon in Narkose. Nein.
Okay, ja, kann ja sein, dass ihr, dass du die vorher auch was fragen darfst, die Menschen. Ja,
nee, in dem Fall, sie lag da schon, musste ja auch lange vorbereitet werden. Und diese Schmerzen traten vor allem auch beim Sprechen auf und vor allem auch, wenn sie essen will. Und dadurch, dass es so schmerzhaft ist, hatte die Frau schon 20 oder 25 Kilo abgenommen, weil du einfach nicht mehr isst. Du willst den Mund nicht mehr bewegen. Ja. Richtig schlimm. Und das Problem ist, oder war, dass es ein Gefäß, so ein Blutgefäß, direkt gerieben hat mit einem Nervenstrang. Das Blutgefäß vielleicht ein bisschen dunkler, der Nervenstrang ein bisschen weiß.
Nervenstrang.
Ja, also da liegen ja Nerven. Und das war ein kleiner Nervenstrang.
Ja. Hast du den gesehen?
Im Mikroskop, ja. Und daneben ist ein Blutgefäß. Und die haben eine Stelle, wo sie sich quasi berühren. Und da hatte man ihr schon vor vielen Jahren schon so ein ganz, ganz, ganz kleines, irgendwie, ich weiß nicht, so 2x2 Millimeter Plättchen, so ein kleines Tuch, zwischengelegt, damit die nicht mehr aufeinander reiben. Und das hatte sich aber...
Die hat schon mal den Kopf aufbekommen.
Vor mehreren Jahren. Und das hatte sich wohl irgendwie verschoben, wahrscheinlich. Auf jeden Fall gab es da wieder Reibung und richtig starke Schmerzen. So, und da wird dann also so ein neuer, kleiner Stoff gelegt zwischen diesen Nervenbahnen und das Blutgefäß. Und dazu musst du am Klein- und Großhirn vorbei rein in den Kopf. Und die Patientin wurde dann so gelegt, dass die Schwerkraft dafür sorgt, dass das Gehirn sich so, schwimmt ja auch in so einem Gehirnwasser, dass das so ganz langsam sich nach unten senkt. Das fühlt sich so an wie Wackelpudding, sodass am Ende ein 6 bis 8 Millimeter großer Spalt entsteht. Am Gehirn vorbei.
Hat sie auf dem Bauch gelegen
bei der Operation?
Oder
auf dem Rücken, und so ein bisschen den Kopf leicht gekippt. So, und durch diesen 6 bis 8 Millimeter Spalt kannst du dann mit Geräten vorstoßen, so circa 6 Zentimeter tief ungefähr, am Gehirn vorbei. Es ist wirklich interessant. Und sie selber hatte auch schon so einen Deckel im Schädel, der wird also im Prinzip so rausgefräst.
Ne, was für ein Deckel?
Also die Haut wird erstmal natürlich eingeschnitten, wird dann beiseite geklappt. Und dann wird im Prinzip aus dem Schädel, aus dem Knochen, wird dann so ein kleiner Deckel gefräst, wie so ein 5-Euro-Stück, wollte ich gerade sagen.
Hast du das gehört?
Nee, das war schon alles vorbereitet, als wir kamen. Okay. Genau, und das war bei ihr bei der ersten OP geschehen. Und sie hatte da jetzt so einen Deckel, der war sozusagen festgenäht. Wie so ein kleiner Deckel.
Weil die davon ausgingen, dass die da nochmal dran müssen vielleicht?
Nee, weil sie den einfach geschlossen haben damals wieder. Und das ist das Einfachste.
Aber Sie haben ein Stück Knochen rausgenommen und dann nur einen Deckel drauf getan und nicht den Knochen.
Der Deckel war der Knochen. Das ist so ein Knochendeckel. Früher haben sie mal gesagt, das ist 4 Mark groß. Weil im Prinzip das ist wie so ein 5-D-Mark-Stück, aber ein bisschen kleiner. Und deswegen haben sie gesagt in der Klinik immer ein
4-Mark-Stück. Eigentlich.
Wahrscheinlich. Obwohl, ist 2 Euro nicht kleiner? Ich weiß es nicht genau. 5 Mark war, glaube ich, groß, ne?
5-D-Mark-Stück, weiß ich noch.
War, glaube ich, echt groß, wenn ich mich erinnere. Okay. So, und dann wollen sie also rein mit diesen Geräten und dann wird also quasi erstmal der Deckel wurde rausgenommen und dann siehst du als erstes ja so ein wabbeliges Zeug. Und das ist die Hirnhaut. Die sieht so weiß aus.
Das ist die Hirnhaut? Die Hirnhaut. Das wabbelige Zeug.
Unter dem Schädel liegt als erstes Hirnhaut.
Okay.
Und diese Hirnhaut wird dann ganz vorsichtig eingeritzt und so beiseite gelegt. Und dann siehst du das Gehirn. Und da musst du vorbei und das ist ein unglaubliches Gefrickel und da mussten natürlich Reste von diesem alten Tuch, haben sie auch gefunden wieder, mussten dann entfernt werden. Ey, und du stehst 1,5 Meter davor und guckst in diesen Kopf rein. Es ist wirklich total irre.
Ist es still während der OP?
Ja, ne, es wird auch geredet, so ist es nicht. Am Anfang war der OP auch noch total hell und dann wurde plötzlich alles abgedunkelt. Und dann fragte auch jemand, warum ist es jetzt dunkel? Und die Erklärung, weil man sich dann besser konzentrieren kann und weil alle automatisch leise sind, wenn es dunkel ist. Wie im Kino.
Man kann sich besser konzentrieren, wenn es dunkel ist. Ist das nicht ein bisschen einschläfernd und schlaft man nicht ein bisschen ab?
Nee, rundherum wird halt alles ausgeblendet. Und das, was du vor dir hast, ist natürlich beleuchtet.
Auf dem Tisch ist natürlich alles
taghell.
Ne? Na klar. Aber das ist interessant. Und man wird ruhiger. Na klar, das macht was mit einem. Ne? Wenn es dunkler ist, dann
aber vor allem auch die anderen, die um dich herum stehen, werden ruhiger und quatschen nicht so viel.
Wie viele Leute wart ihr?
Ungefähr 4, 5 waren im OP. Also es war der Operateur dabei, es war ein Oberarzt, dann kam nachher der Professor, der hat das Wichtigste dann gemacht. Der Oberarzt hatte
Narkosemensch?
Natürlich, Anästhesist ist dabei und dann hast du noch einen, ich glaube so eine Art Pfleger oder medizinisch-technischer Assistent. Eine war noch an einem Bildschirm. Es ist halt alles komplette Hightech da.
Wie sprechen die dort miteinander? In Steno-Form? Also kurz, Skalpell? 50, 38?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Oder in ganzen Sätzen?
Was gerade nötig ist. Für die ist das ja Handwerk, die können das ja.
Ja, aber nur damit ich so einen Eindruck habe, sprechen die in ganzen Sätzen, Susanne, gib mir mal das und das oder ich verstehe
Ja, manchmal
das nicht.
Konnte ich das auch gar nicht so genau verstehen, weil alle natürlich hinter diesem Mundschutz waren. Und dann machten die Instrumente natürlich teilweise auch Geräusche und insofern konnte man das auch gar nicht verstehen, weil die dann ja auch relativ leise miteinander sprechen. Aber klar, da ist immer jemand, der reicht entweder das entsprechende Instrument, das du brauchst, oder aber sie machen mit 4 Händen natürlich.
Von welchen Instrumenten sprechen wir
hier? Naja, von so kleinen, wie heißen die noch, Desektoren oder kleine Messer, kleine Schaber, kleine Absauger natürlich. Manchmal wird das Gehirn ausgespült mit Wasser und dann wird wieder ein bisschen was abgesaugt, wie beim Zahnarzt. Und das Ganze
jetzt
natürlich...
Noch eine Ja,
frag du erst.
Wichtige Frage, hast du Blut gesehen?
Kaum Blut.
Kaum Blut.
Im Gehirn blutet nicht viel. Manchmal, weil da so gewisse Arterien verlaufen, werden die eventuell in Mitleidenschaft gezogen. Das will man einfach vermeiden.
Man will ja das auch nicht, denn das Wort, das man kennt, ist Hirnblutung.
Ja, aber viel Blut tut es im Gehirn
nicht.
Also bei so einer OP.
Okay, und konntest du denn sehen, dass das wirklich so aussieht, wie man das so von Bildern kennt? Das sind ja immer recht explizite Bilder, ne? Wie so ein Hirn aussieht.
Ja. Aber es hatte so was Selbstverständliches alles. Also du hast ja nur so ein Stück, sag ich mal, Gewebe gesehen. Also das Loch war ja wirklich nur wie so ein 2-Euro-Stück groß.
Okay,
vielleicht ein bisschen, das war größer, glaube ich.
Wie so ein Bohrloch.
Ja, aber es war größer, als sie das eigentlich wollten, aber man hatte in Tübingen damals operiert und da war das halt so.
War vorher an der Stelle das Haar wegrasiert worden?
Ja, war alles
worden?
Wegrasiert, na klar.
Hatte sie eine komplette Glatze
nur
oder
der,
nur
an
dort
der, an der Stelle?
Stelle?
Aber großflächig
hat sie da so eine,
abrasiert, auf jeden Fall.
Okay.
Das ist schon irre, da hast du da diesen Loch im Schädel und drin ist die Hirnhaut und dann wird die halt aufgeschnitten.
Es ging dann nicht um Leben und Tod, sondern es ging darum, etwas zu operieren, damit Schmerzen nachlassen.
Genau so, absolut, damit die Schmerzen nachlassen. Und das Ganze computergestützt. Du weißt, du von oben guckt ein Mikroskop auf diese offene Stelle, kostet 700.000, 800.000 Euro. Der ganze Schädel ist vermessen worden von einem Computer, sodass du mit dem Werkzeug in genau dem richtigen Winkel reingehen kannst. Das Werkzeug ist dann auf dem Bildschirm grün dargestellt und du hast dann in Rot so eine Verlängerung dieses Werkzeugs. Die bedeutet also, genau da würde dieses Gerät jetzt landen, wenn du es jetzt gerade nach vorne schiebst. Und so kannst du immer Millimeter genau im Schädel da landen, wo du möchtest, aufgrund dieser Computerunterstützung.
Okay, das heißt, ich gucke nicht auf die, auf das Bohrloch im Kopf, sondern ich gucke auf einen Bildschirm.
Ja, und das ist,
während ich operiere?
Und das ist die nächste Schwierigkeit. Ja, die gucken nur in den Mikroskop. What? Also du kannst es mit das bloßem Auge, kannst du das nicht operieren. Sondern du guckst in ein Mikroskop. Die Vergrößerung ist manchmal zweifach, dreifach, manchmal zwölffach. Und operierst aber mit der Hand natürlich ganz woanders. Das heißt, du siehst deine Hand nur im Bildschirm, aber du siehst deine Hand nicht mit dem bloßen Auge. Das ist ungewohnt. Das muss man lernen auch, ne? Weil du mit der Hand ganz woanders bist als mit deinem Auge.
Vielleicht kann man das vergleichen, damit ein Instrument zu spielen, aber auf die Noten zu gucken und nicht auf die eigenen Hände?
Ich weiß es nicht, möglicherweise.
Ich muss mir das nur irgendwie vorstellen. Das stelle ich mir ganz,
also,
ganz seltsam.
Also das ist so, stell dir mal vor, du würdest schreiben mit der Hand auf einen Zettel auf den Tisch. Und würdest aber nach oben gucken auf einen Bildschirm.
Um zu sehen, wie es aussieht.
So.
Okay.
Und du siehst also quasi nur auf dem Bildschirm siehst du deine Hand. Und da geht es um
Millimeter. Das geht. Das könnte ich mir vorstellen.
So ungefähr wäre das. Also,
die haben nach oben geguckt, während
das auch. Die gucken vor allem nicht nach unten die ganze Zeit, weil du dann irgendwann Rückenprobleme bekommst oder mit den Bandscheiben.
Ja, sondern
die
gerade.
Die gucken gerade. Das Mikroskop ist relativ gerade und da gucken sie so rein. Und dann, das ist wie blind. Machen. Das ist, als würdest du mit geschlossenen Augen vielleicht auch, nein, kann man auch nicht vergleichen. Also, man muss sich daran gewöhnen erstmal, ne?
Aber kannst du dir, du guckst ja Arztserien,
nein,
ne?
Nein, ich gucke fast gar keine Arztserien.
Du guckst den Bergdoktor?
Aber das ist ja keine wirkliche Arztserie.
Hast du Emergency Room geguckt?
Nein, ich habe auch nicht Grey's Anatomy gesehen. Und der Professor hat immer nur gesagt, die ganze Zeit, also machen Sie sich keine Sorgen, die meisten, die überstehen das unbeschadet. Wer Grey's Anatomy gucken kann, der kann hier auch zugucken, weil einige Respekt hatten vor dieser
Wie war das? Ach, er meinte die BesucherInnen.
Die BesucherInnen, genau.
Es fällt niemand in Ohnmacht vor.
Okay. Manchmal kann es sein, dass einem irgendwie ein bisschen schwach wird, weil so Gehirn sehen ist was anderes, aber die meisten können das ganz gut ab.
Du warst ja im OP auch mal drin, mal hinter der Scheibe, mal warst du drin. Wie ist der Geruch? Ist das so richtig?
Ganz normal. Das ist auch ganz interessant. Normal. So ungefähr da, wo der Tisch ist, auf dem die Frau lag, die Patientin, wird oben, hast du quasi nochmal so einen rechteckigen Bereich. Das ist so quasi der Bereich des Operationstisches. Und von dort fließt, wie haben Sie das genannt, sterile Luft, keimfreie Luft nach unten. Also da, wo operiert wird, strömt von oben ständig nach unten keimfreie Luft. Okay, aber gerochen hat es noch gar nichts. Also
okay, und kannst du dir denn vorstellen, dass in so einem Setup auch Leute flirten miteinander?
Nein.
Nee, ne? Okay. Also ist das totaler Schwachsinn mit diesen Arztserien da?
Naja, also wir wissen schon, dass Ärzte sich teilweise ÄrztInnen dann auch über alltägliche Dinge unterhalten. Wir wissen auch, dass teilweise Musik gehört wird. Einige hören klassische Musik, andere hören Popmusik, andere hören Radio beim Operieren. Das ist ja alles möglich. Da kannst du dich auch garantiert über alltägliche Dinge unterhalten. Ja, klar.
Okay.
Aber in erster Linie sind alle natürlich fokussiert und trotzdem kann gesprochen werden. Teilweise hat auch der Operateur Fragen beantwortet. Dann stand nämlich der Professor neben uns und dann hat der den Operateur kurz mal was gefragt und dann hat der was geantwortet, mehr oder weniger während er operiert hat oder zwischen den Handgriffen. Also man war fokussiert und konzentriert, aber gleichzeitig durfte auch kurz erklärt werden nebenbei. Das fand ich auch erstaunlich. Es lenkte jetzt nicht ab. Und hätte es abgelenkt, dann hätten sie es auf jeden Fall auch gesagt. Aber es wurde so erklärt. Zwischendurch konnten wir auch mal, man hat natürlich unglaublich Respekt, wenn man im OP steht und sowas, aber es gab ein paar Erklärungen auch parallel. Fand ich mega spannend.
Du durftest also auch mal eine Frage stellen?
Ja, klar.
Hast du was gefragt?
Ja, tausend Sachen gefragt. Also ganz viel natürlich vor dem OP, wo wir auf einem riesen Bildschirm alles aus dem Mikroskop sehen konnten. Da war noch eine Oberärztin, die Julie, die war da, die Julie, und die hat uns alles erklärt. Und das ist einfach ein totaler Luxus, wenn du eine Oberärztin da hast, die du löchern kannst mit Fragen. Und die erklärt dir alles.
Und du warst da, weil du mit jemandem da jemanden im Talk hattest vorher?
Ich habe mit dem Professor mal gesprochen für meinen Talk, aber da kann jeder sich bewerben. Da waren alle möglichen, da waren Schüler dabei.
Lange Liste?
Das glaube ich schon. Da waren PraktikantInnen dabei aus dem Krankenhaus.
Und Medizinstudierende?
Nee, die waren eigentlich nicht dabei. Die kriegen das ja im Rahmen des Studiums permanent zu sehen, denke ich.
Okay, und ist das ein Eingriff gewesen? Das klingt jetzt sehr spezifisch, ne, dass die Lady da Schmerzen hatte, weil da was aneinander gerubbelt ist. Aber sind das Eingriffe, wie viel Eingriffe machen die am Tag? Und wie Wie sehr unterscheiden sich die Eingriffe
voneinander? Das kann ich dir alles nicht sagen. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Du weißt nie, welche Art von Operation gerade kommt. Das ist eine, die wird regelmäßig mal durchgeführt. Oh. Du hast natürlich teilweise Tumore, die am Gehirn festwachsen. Ja. Die müssen entfernt werden.
Ja.
Da kann es dann einfach schon mal Stunden und Stunden und Stunden dauern. Unsere OP war so circa 1,5-2 Stunden. Aber so eine OP, wo ein Tumor entfernt werden muss, die kann natürlich manchmal 6-7 Stunden auch dauern. Und du weißt natürlich nie an dem Tag, was jetzt genau kommt. Also, naja. So. Und es ist wirklich interessant, dieses dämpfende Tuch. Ich habe vergessen, wie sie das genannt haben. Was denn
für? Dieses, das gegen das Rubbeln
ist. Ich glaube, das ist aus dem Teflon-Material, meine ich.
Ja, Tuch, jetzt denke ich die ganze Zeit an Stück Stoff. Das kann es ja nicht sein.
Das ist genau ein Stück Stoff. Und manchmal wurde auch in diese Öffnung, wurde auch so ein bisschen zwischen Hirnhaut und Gehirn wurde dann so ein bisschen Watte auch geschoben, damit es nicht versehentlich beschädigt wird, das Gehirn. Diese kleinen Wattestücke haben sie dann natürlich auch, oder so, man muss sagen, kleine Wattetücher, das ist nicht so bauschige Watte, die so fasert, sondern so kleine Wattetücher.
Ich würde mir auch vorstellen, dann sind da irgendwelche Fussel drin, die du nicht haben willst.
Ja. Und die wurden dann zwischenzeitlich einfach nur, um sicher zu gehen, dass da nichts beschädigt wird, wurden diese also zwischen Hirnhaut und Gehirn getan und dann nachher aber auch wieder rausgeholt. Und die werden auch immer gezählt. Alles, was sie reintun, wird gezählt, damit man auch nichts am Ende vergisst, zum Beispiel.
Die haben Ganzes, das ist ähnlich wie vielleicht im Weltall, wenn die irgendwas reparieren draußen an ihrem Gerät da, dann müssen die auch gucken, habe ich jede Schraube mit, sonst fliegt ja dann Werkzeugkasten durchs Weltall. Ja. Wie es ja mal geschehen
und
ist.
Und diese kleine dämpfende, ich sag mal Faser, Teflon, dieses Stück ist 2 mm mal 2 mm, glaube ich so ungefähr.
Kann man das mit dem bloßen Auge sehen?
Ja, das kannst du mit dem bloßen Auge sehen. Okay. Aber überleg mal, wie klein das ist. Und das wurde dann am Ende festgeklebt auf der Nervenbahn, beziehungsweise zwischen Nervenbahn und Blutgefäß, mit so einem speziellen Kleber, der aber irgendwas Körpereigenes hat. Und deswegen ist das völlig okay.
Okay.
Und und dann wird später die Hirnhaut wieder zugenäht. Das ist auch krass. Das ist wahnsinnig wabbelig. Wird zugenäht und dann wird aber nochmal so ein Pflaster draufgeklebt und dann wächst das auch alles irgendwann wieder zusammen. Aber wirklich mit Nadel und Faden, du musst ja ganz viel nähen, wird einfach diese wabbelige, weiße Hirnhaut wieder zugenäht mit Fäden aus einer Art Baumwolle, die sich auch selbst auflösen und von daher.
Und das wächst von selber zusammen?
Ja, können oben bleiben, werden irgendwie ausgeschieden oder sowas.
Okay.
Ein krasser Aufwand, also mit der ganzen Technik, den ganzen Personen, den ganzen Instrumenten, was da möglich ist. Es war wirklich einfach nur toll. Und es gab eine Situation, da waren wir nicht aber drin im Raum, da sank der Puls plötzlich unter 30.
Oh nein.
Ja, da war ganz kurz mal Achtung gefragt. Und zwar hatte das damit zu tun, dass sie einen solchen eine Nervenbahn berührt hatten. Und dann reagiert der Körper gleich total krass. Und dann sank der Puls sofort unter 30 und dann wurde das aber gleich mitgeteilt. Und dann haben sie diese Nervenbahn wieder losgelassen und der Puls beruhigte sich und normalisierte sich dann wieder. Denn das große Problem, eine Patientin in der Lage kannst du nicht reanimieren.
Warum?
Du kommst nicht ran an den Brustkorb. Weißt du, du kannst dir den Raum nicht mehr steril halten. Wenn du jetzt anfängst, also A, lag die leicht schräg. Du kommst nicht an den Brustkorb.
Was heißt denn schräg?
Der Kopf,
zur Seite oder nach
oben? Die lag schon auf dem Rücken, aber der Kopf zum Beispiel leicht mit der Brust war ja eingeklemmt in dieses Gewinde und leicht so nach links. Also der Kopf war ein bisschen schräg.
So,
ja, und du kannst nicht einfach dann anfangen zu animieren, auf den Brustkorb drücken.
Aber in dem Gewinde drin, damit nicht sich was bewegt.
Absolut, damit der Kopf einfach
und nicht,
super,
weil das von ihr ausgeht, von der Person, sondern einfach
der wird
unter der OP.
Genau.
Da kommst du nicht an den Brust. Ich verstehe das mit dem Reanimieren.
Ja, und du
das
kommst
nicht
an den Brustkorb ran. Und selbst wenn du es versuchen würdest, die Wunde in dem Augenblick da oben, der Kopf ist offen. Und wenn du dann rangehst und einfach versuchst zu reanimieren mit mehreren Händen, dann kannst du diesen Raum nicht mehr steril halten. Und dann gibt es da vielleicht Entzündung.
Dann fliegt da alles oben in den Kopf rein. Ja. Und okay, das ist ja der Wahnsinn.
Ich sage es dir, es war der totale Wahnsinn. Es war wirklich beeindruckend.
Ihr wart nicht drinnen, als es plötzlich piep, 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 Achtung. Aber Chrissy, jetzt mal eine ganz doof.
Ja.
Ich habe ja wirklich keine Ahnung.
Ja.
Wenn da irgendwie so ein Nervenstrang, irgendwas berührt wird und der Körper reagiert und sagt, aua, dann geht doch der Puls nach oben und macht da, 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 da.
In dem
der
Fall,
geht runter,
du, damit kenne ich mich nicht aus. Also das weiß ich nicht, warum. Okay. Ich weiß nur, dass es damit etwas zu tun hatte und dass sie es aber glücklicherweise ganz schnell wieder in den Griff bekommen haben.
Hast du vorher und anschließend dich ausgetauscht mit den anderen Besuchenden da, Besuchern, Besucherinnen?
Nein. Was heißt ausgetauscht?
Dass sie hinterher gesagt haben, oh, ich bin eigentlich nur, ich arbeite in der Bibliothek, aber ich will jetzt Medizin studieren. Oder ich glaube, das ist doch nichts für mich. Irgendwelches wie so Feedback oder so?
Ja, wir standen alle noch zusammen, natürlich. Gab dann noch ein bisschen Brötchen zu essen, ein bisschen Stärkung nach diesem aufregenden Vormittag. Nee, es waren die unterschiedlichsten Leute. Einige wollten vielleicht eine Ausbildung machen im Krankenhaus oder machten gerade ein Praktikum. Der andere war von der Stadttourismus in Karlsruhe. Dann war der Chef der Versicherung, die das ganze Krankenhaus und die Operation versichert, der war auch mit dabei, aus Interesse einfach. Es war ein Apotheker im Ruhestand, war dabei. Also komplett bunt. Jeder kann sich bewerben. Das heißt Gehirnchirurg für einen Tag. Gibt es auch bei Instagram.
Und warum machen die das?
Naja, um einfach so ein bisschen, sag ich mal, der Öffentlichkeit einfach mal zu zeigen, was man eigentlich macht. Was bedeutet eine Gehirn-OP?
Finde ich super.
Das ist total super.
Finde ich fantastisch. Ja? Fantastisch ist das. Das müsste es eigentlich in allen Berufen geben, dass wir mehr wissen, dass wir mehr Respekt haben, dass wir mehr, das bringt ja allen was.
Ja.
Es sei denn, die sagen, da stört, da ist mir schon mal einer blöd ausgerutscht und ist irgendwie mir in den offenen Kopf gefallen oder so. Man muss sich da schon auch richtig benehmen, ne?
Ja,
kannst nicht plötzlich eine Banane auspacken.
Aber das machen alle. Also das machen alle. Es war auf jeden Fall wirklich, es war total beeindruckend.
Das klingt
und es war
klasse.
Ein unglaublicher Vormittag. Unglaublich, das zu sehen. So, davon ist aber auch genug. Jetzt.
Nee, das genug war sehr gut, danke. Und es steht dir auch gut, denn du kannst jetzt privat auch häufiger mal anziehen, oder?
Ja, klar.
Ich muss ja manchmal überlegen, was ich so auf dem roten Teppich anziehe oder in einer Talkshow oder so. Das wäre doch mal was.
Ja.
Wäre natürlich gelogen. Ich habe das noch nie gemacht.
Wir machen mal einen Snapshot für Insta.
Snap?
Ja, kleine Achtung. Also kann ich das, muss ich ein bisschen hochgehen, sodass ich, Achtung. Okay, danke. So, erzähl mal, was war denn bei dir los?
Also zwei Sachen. Das erste ist, dass ich was bekommen habe. Wenn du wir fahren ja beide sehr viel Zug. Und,
kann ich dazu kurz was sagen?
Ja,
am Samstag wollte ich zurück aus Bayern nach Baden-Baden.
Ja.
Ich bin bis München gekommen. Und dann fielen einfach drei ICEs hintereinander aus.
Nein, Christine.
Sodass ich kurz dachte, ist Streik und ich habe es nicht mitbekommen. Mhm. Drei, echt, da wartest du auf einen, ICE fällt aus. Zehn Minuten vorher bei dem einen, ICE fällt aus.
Nein.
Und den vierten habe ich aber bekommen, ich kam noch nach Hause. Das am Samstag, ich habe extrem lange gebraucht. Drei ICEs hintereinander und untypisch für die Bahn in diesen Zeiten, es gab keine Begründung.
Oh, das wundert mich wirklich. Mhm.
Wie Krankheit oder kurzfristig krank geworden.
Denn das ist ja eigentlich der Plan, dass das jetzt transparenter werden soll und dass es auch konkreter werden soll, damit wir nicht immer nur hören, wegen eines technischen Problems. Einfach mal sagen, da geht eine Schranke nicht runter, 2 Kilometer von hier. Oder wir haben die eine Tür geht nicht mehr auf. Wir wollen ja konkrete Sachen wissen. Wir sind ja nicht blöd.
Im Zug funktioniert das ja auch, aber ich sag mal, in dem Fall weder in der App noch irgendeine andere Durchsage.
Mhm.
Nein. Okay, gut. Ich höre.
Ich hatte folgende Situation, dass ich unter anderem in Berlin war. Ach genau, da war ich sogar ein bisschen länger. So, deswegen bin ich nicht so viel Zug gefahren, sondern nur einmal hin und einmal zurück. Und zunächst mal, ich war ein bisschen früh, meine Freundin Jule hatte mich zum Bahnhof gebracht und ich war ein bisschen früh. Nee, wer hat mich denn da hingebracht? Doch, Julchen hat mich dahin gebracht und ich war ein bisschen früh. Und dann habe ich ja immer noch Zeit, in die Lounge zu gehen. In allen großen Städten, überall, wo es eine Lounge geht. Ich freue mich, wenn ich da hingehen kann. Ich weiß auch nicht, dann sortiere ich nochmal alles. Ich bin auch lieber zu früh am Bahnhof, falls mein Zug ausfällt und ich dann doch lieber den davor nehmen möchte und so weiter. Ne, das kennst du ja auch. Du bist ja auch lieber zu früh da. Und dann gab es eine Schlange an der DB-Lounge. Da dachte ich so, was denn jetzt? Oh, du trinkst einen Tee aus deiner Lemmy-Tasse.
Ja.
Ja, die ja leider eine Rechtshänder-Tasse ist. Andersrum wäre es schöner, ne? Dann wird man immer...
Für dich schöner, aber nicht für mich. Also ich will es ja...
Ja, aber du guckst ja nicht drauf, während du trinkst.
Doch. Damit ich auch gucke, wo ich ansetze mit dem Trinken, sehe ich dann gleich den Lemmy. Ich frage mich nur, ob Lemmy es gut gefunden hätte, dass ich hier Marrakesch-Minze Tee trinke. Marrakesch-Minze. Ist das was Lemmy gefallen
hätte? Du bist der Lemmy-Fan. Hat der nicht zum Schluss nur noch Tee getrunken?
Motorhead, remember me, my Motorhead, all right.
Chrissy, 100 Pro ist das ein ganz gesunder Veganer. Langweiler geworden am Schluss.
Am Schluss? Ich glaube, ich weiß nicht. Sein. Ich denke Whisky bis ins Grab, wenn du mich fragst.
Hättest auch dabei sein können, als an seinem Hirn operiert wurde. Was hatte der denn? Woran ist er denn gestorben?
Oh, das weiß ich gar nicht. Naja, ich meine, woran stirbt jemand, der wirklich zum Frühstück Wodka trinkt oder Whisky, den ganzen Tag Wodka und Whisky und raucht wie ein Schlot? Ich meine, es ist ein Wunder, dass er überhaupt so alt geworden ist, wie er alt geworden ist. Wie alt ist er geworden?
Ich weiß gar nichts über ihn, ganz wenig. Ich habe nur mal die 99 Fragen von Moritz von Uslar an ihn gelesen und das war extrem aufschlussreich, überraschend, unterhaltsam, ein bisschen erschreckend auch, weil er so komische Zweite Weltkriegs-Memorabilia sammelt und so komische Sachen. Aber ansonsten war das recht interessant, aber ich weiß nicht mehr viel über ihn, ja, muss ich sagen.
Er ist 25, er ist nur... Ach so, ne Quatsch. Ich habe gerade gesehen, er ist nur 40 geworden, aber 40 Jahre ist die Kann Band gewesen, Motorhead. Okay. Er ist 45, ist er geboren.
Und
45
wann ist er
geboren, krass.
Wann ist er gestorben?
2015, also 55, 65. Der ist im Prinzip, ist er...
Nee, wenn er 45 geboren ist und 15 gestorben, ist er 70
Jahre alt geworden.
Ja.
Der ist 70 Jahre alt geworden und 70 Jahre und 4 Tage.
Das ist für Rock'n'Roll
weißt du
alt.
Lemmy wurde geboren am 24.12.
So, willkommen im Club.
Wie ich.
Das wie du. Es verbindet euch was. Es verbindet. Und woran ist er gestorben?
Naja gut, ich meine mit 70 und dem Lebenswandel.
Hör mal auf damit. Es gibt auch Menschen, die ihr Leben lang rauchen, 100 werden und sterben an einem, weiß ich nicht, an etwas, was nichts mit Rauchen zu tun hat. Das ist doch das Verrückte
hatte Diabetes.
Am Leben und am Tod. Diabetes. Mhm. Bumm.
Dann hat er 2013 hat er einen Defi eingesetzt. Defi. Einen Defibrillator. Eingesetzt bekommen. Aufgrund von Herzproblemen.
Okay.
Und im Körper von ihm, der sich jahrelang in Behandlung eines Berliner Arztes befand, hatten sich 10 Liter Wasser angesammelt, die medizinisch abgeführt werden mussten. Okay.
Und dann steht
laut
zum Schluss,
Aussage,
trank er nur noch Minztee.
Hatte er mit dem Rauchen aufgehört, was er aber jedoch wenig später relativierte. Er habe seinen Zigarettenkonsum von 2 Schachteln auf 2 Zigaretten pro Tag reduziert. Oh, und dann hat er kurz nach seinem 70. Geburtstag hat er Tumore gehabt im Kopf, im Nackenbereich und ist dann verstorben an Prostatakrebs, laut Todesbescheinigung, an Herzversagen, Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. So, ob die Tumoren im Kopf- und Halsbereich Metastasen des Prostatakrebses oder eigenständige Tumoren waren, geht aus der Todesbescheinigung nicht hervor. Ja, vermutlich war er unter Umständen nicht bei der Vorsorge. Also vermutlich.
Das haben wir aber schon geklärt hier bei Liebling. Ja, das können wir auch gerne einmal im Jahr machen und nochmal sagen, Vorsorge ist wichtig. Okay. Aber was ich sagen wollte, nur für die Lieblinge, die es jetzt nicht raffen, warum wir über Lemmy Kilmister sprechen von Motorhead.
Ja, wie kam auf Lemmy?
Chrissy trinkt aus einer Tasse.
Richtig. Du hast recht.
Und ich sehe das Konterfei aber nicht, das darauf gezeichnet ist. Ich habe das Gegenstück dazu, nämlich die Prince-Tasse von Chrissy geschenkt bekommen und ärgere mich jedes Mal, dass es eine Rechtshänder-Tasse ist, denn man schaut auf das Bild und alle anderen sehen das Bild nicht. Aber es gibt doch viel mehr Menschen, die gucken. Nur eine Person trinkt und viele gucken zu. Ich fände es andersrum besser, wenn das Bild draußen wäre. Das nur für mich, aber es ist eine britische Tasse. Ich weiß nicht, vielleicht Linksverkehr. Oder? Ist es nicht?
Man will selber. Ich mache es doch nicht für die Kamera. Ich trinke doch nicht für die Kamera. Ich trinke für mich. Es ist genau richtig so. Für Rechtshänder.
Ja, ne? Gut.
Ja. Die Asche von Lemmy wurde auf jeden Fall an seine engsten Freunde geschickt. Also auf eigenen Wunsch wurde sie in Patronenhülsen abgefüllt und wurde an seine engsten Freunde geschickt. Zum Beispiel an Doro Pesch.
Doro Pesch hat
eine Patronenhülse.
Ach komm.
Ja, und wer ist denn Ricky Rachtmann? Also das sind wahrscheinlich keine Deutschen. Doch, das sind wahrscheinlich andere. Und ein weiterer Teil seiner Asche wurde auf Wacken heißt das. Ich wusste nicht, dass es auf Wacken heißt.
Ich dachte
wurde auf Wacken in einer Vitrine platziert. Und ein weiterer Teil seiner Asche wurde der Farbe für Tattoos des Tourmanagers von Motorhead, von Eddie Roger und der Produktionsassistentin Emma Cederblatt hinzugefügt.
Nein.
Die Asche wurde der Tattoofarbe hinzugefügt. Es ist schon alles total crazy. Okay.
Wir könnten, weißt du, wen wir dazu fragen könnten? Wir könnten dazu fragen den Charlie Hübner. Den Schauspieler.
Hat er Tattoos?
Der, das ist ein, nein, der, nicht, dass ich wüsste, aber der ist ein Wacken-Spezialist, der hat einen Wacken-Film gedreht. Und der kennt sich bestimmt auch aus mit Motorhead. Der hat auch ein Buch geschrieben in dieser Reihe, in der sich verschiedene KünstlerInnen geäußert haben zu einem bestimmten Album. Und es könnte sein, dass ich weiß, dass Charlie ein Buch geschrieben hat, aber das hat er vielleicht für Feine Sahne Fischfilet geschrieben oder für irgendeine Band, die er liebt.
Okay.
Wie auch immer.
Also.
Ich war dann in Berlin und dann ist mir das erste Mal aufgefallen, also in Berlin. Und ich gehe gerne in die Lounges vorher, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Denn wenn es kalt ist, am Bahnsteig zu stehen für eine halbe Stunde oder gar mehr, ist blöd. Also ich finde es nicht so schön. Und rumlaufen und irgendwas kaufen, wenn man nichts braucht, ist auch blöd. So, also, und da gibt's sogar, du kriegst ein Wasser oder ja. Ich hatte mein eigenes Essen auch mit, wie auch immer. Ne?
Ja, gut. Aber du bist auch privilegiert natürlich durch die entsprechende Bahncard, deswegen hast du natürlich das Glück, ja, in diese Lounge gehen zu können.
So, aber das Ding ist, dass da ja manche Geschäftsmänner, ich glaube mal, dass es Geschäftsmänner sind, so den Klamotten nachzuurteilen, dahin gehen, einfach nur, weil sie essen wollen. Die können sich nun wirklich das leisten, sich was zu kaufen, aber die gehen dann da rein und schütten also wirklich literweise da Zeug in sich rein. Und diese kleinen Nüsschen, da in Berlin gibt es so kleine Gläser mit Nüssen, mit so einer Nussmischung, das glaubst du ja gar nicht, wie die da zuschlagen. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Die haben ja auch vermutlich viel Geld bezahlt für eine Bahncard. 100 oder so. So, und stell dir vor, da war eine Riesenschlange und man kam da nicht rein. Und ich war so, vor mir standen so 5 Leute ungefähr und nach mir standen dann auch wieder 2, 3, 4 Leute, unter anderem ein kleiner, älterer Herr, ich würde ihn mal einen Opi nennen. Und dieser Opi hatte sehr schlechte Laune und hat das auch allen mitgeteilt, momperte dann so ein bisschen rum in der Warteschlange und sagte, ja, da, gleich geht mein Zug. Und da dachte ich so, ja, dann geh doch zu deinem Zug. Warum willst du unbedingt hier noch in die Lounge? Wenn du auf Toilette musst, kannst du es auch auf dem ICE machen. Oder wenn du was essen willst, musst du dann lauf schnell und hol dir noch irgendwo eine Stulle oder so. Und meckerte rum und machte und machte. Und das kann ich nicht so gut haben, Chrissy. Das kann ich nicht so gut haben, wenn da einer dann so rumstänkert. Weil ich denke, hier stehen Leute, die haben alle auch noch irgendwie, die haben auch ein Thema. Und ne, Chrissy ist gerade bei einer Hirn-OP, da wird gerade eine Frau operiert. Also wir haben alle irgendwie ein Thema, ja? So, aber der stänkerte dann rum. Und ich wusste schon, ich will das irgendwie aufklären. Ich kann das nicht so da stehen lassen, dass der alle so auch belästigt mit seiner Stänkerei. Ich glaube, ich habe auch so ein kleines Problem mit Stänkern. Ich sage ja lieber mal gar nichts, als zu stänkern, ne? So. Und dann schließlich ging's dann voran und man hatte dann erschloss sich einem das recht schnell. Immer wenn jemand rauskam, durfte jemand rein. So, und dann habe ich einfach natürlich gefragt. Dann, als ich dann dran war, ne, habe ich da meine Bahncard durchgezogen und damit durfte ich dann auch reingehen. Und dann habe ich natürlich vorne die freundliche Frau gefragt, habe gesagt, woran liegt's denn, dass wir ein bisschen warten mussten? Und dann sagte sie, weil es eine Kapazität gibt von 60 Leuten. Mehr als 60 Leute dürfen hier nicht rein. Aus Sicherheitsgründen. So, da kannst du aber glauben, dass ich zu dem Oppi gegangen bin, ne, und gesagt habe, Entschuldigung, hier dürfen nur 60 Leute rein. Und das ist doch für unsere aller Sicherheit ganz gut zu wissen, dass es nicht übervoll ist, sollte es einen Notfall geben. Ich hatte mir irgendwas zurechtgelegt, aber wie immer, wenn ich dann so aufgeregt bin, habe ich es nicht so richtig rausgekriegt. Ich habe irgendwie bla bla bla. Es kam irgendwie nur so bla bla aus meinem Mund. Aber ich bin es losgeworden und der Typ, der hinter mir stand, hat mich auch angelächelt und damit auch signalisiert, oh, der hat wirklich genervt. Der Typ, der hat so schlechte Laune hier verbreitet. Wir wollen einfach nur, ne, wir wollen ja nicht vollgemeckert werden. Und da hat der Opi, das fand der Opi aber nicht gut, dass ich ihm das gesagt habe.
Okay.
Das fand der doof. Das fand der nicht, das wollte der nicht hören. Der wollte weiter wütend sein. Kennst du die Leute, die wütend sein wollen?
Klar, ja, das ist
Wie auch immer. Und so, das war das. Dann saß ich im Zug und es war auch wieder alles wunderbar. Und dann gibt es ja Schokolädchen. In der ersten Klasse gibt es ja Schokolädchen, ne? Und dann geht jemand rum und legt dir so ein Stück Schokolade auf den Platz. Ich weiß nicht, wie es in der zweiten Klasse ist. Kriegt ihr manchmal Kekse, wenn ihr Verspätung habt oder wenn irgendwas Doofes ist?
Nein, es gibt bei großer Verspätung mal ein kostenloses Wasser. Also wenn es wirklich eng wird.
Okay. Ja,
also neulich hatten wir auch schon wieder 2 Stunden.
Und du hast 18 Liter Wasser geschenkt bekommen.
Ja, nee, ich war weit weg vom Bistrowagen und habe einfach nur mein eigenes Zeug getrunken. Ja. Aber es gab immerhin Wasser dann.
Okay, so. Und dann kam, das ist wirklich eine ganz leckere Schokolade, die esse ich allerdings nicht, weil sie nicht vegan ist, aber die ich weiß, dass das qualitativ gute Schokolade ist. Und dann kam der Zug, jetzt weiß ich nie, wie ich das dann nennen soll. Der Zugchef ist es ja nicht, sondern der Zug. Was ist denn Anja?
Zugchefin?
Die ist nicht Zugchefin, die ist Zug. Anja ist, ich habe für Anja abgestimmt übrigens. Zugbegleiterin.
Oder?
Du,
ich habe auch für Anja abgestimmt.
Ne? Das war super. Aber da waren ja gar nicht viele Leute, standen ja gar nicht viele zur Verfügung.
Ja, aber 10, 20 waren das doch aber.
Aber ich hätte damit 100 oder 200 gerechnet.
Ja, kommt nicht jeder durch. Also, so. Ja, ich weiß nicht, aber.
Ich weiß auch nicht, wann die Abstimmung abgeschlossen ist.
Ich glaube im Mai. Ich glaube, oder wird im Mai bekannt gegeben und jetzt Ende des Monats. Okay,
spannend.
Muss auf jeden Fall bei Instagram auch nochmal den Aufruf posten an alle.
Dass soll ich dir das aufschreiben?
Alle Lieblinge, nee, denke ich dran. Dass okay. alle ich wollte noch ein schönes Bild basteln, deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen.
Ja.
Dass alle Lieblinge, auch für Anja, die führt übrigens. Anja liegt
Woher
vorne.
Woher weißt du das?
Das konnte man sehen, hat sie mir mitgeteilt.
Hau ab!
Ja, man konnte sehen, sie führt gerade. Zu Recht.
Ja, zu Recht.
Genau, und dass Anja das Ding abräumt.
Okay, pass auf. Und dann kam aber dieser, und der war mir schon aufgefallen. Das war so ein, es gibt so Leute, die guckt man an, da weiß man sofort, das sind dufte Leute. Ich weiß auch nicht, was es ist. Hatte eine tolle Ausstrahlung einfach. Gibt es ja so eine Menschen, ne?
Ja.
Und der war da vorbeigegangen und dann wird so. Und, eigentlich war alles ganz schrecklich, genau. Es war ganz schrecklich, Chrissy.
Ach so.
Denn ich hatte so einen schweren Koffer dabei, weil ich so lange unterwegs war und ich musste für mehrere Events musste ich Klamotten dabei haben und Schuhe und unser Podcast-Zeug, diese ganze Technik und so. Ich hatte viel schwere Sachen dabei, ne? Und ein Föhn. Und ich hatte so schwere Sachen dabei, so lästige, schwere Sachen, wie auch immer. Und mit diesem schweren Koffer bin ich dann rein und krieg den immer kaum die Stufen hoch im Abteil, egal. Und bin drin und freue mich und dann kommt die Durchsage, leider gab es eine falsche Abteil, wie sagt man, Beschreibung am Gleis. Wer nach Köln möchte, muss in das andere Zugteil, den anderen Zugteil.
Ja,
und Chrissy, ich musste komplett durch 6 oder 7 Dinger durch. Und ich hatte in Hamm ist es zu spät, also besser in Berlin in Berlin Spandau. Habe ich noch gefragt, wie viel Zeit haben wir denn da? 2 Minuten.
Okay.
Habe ich gesagt, okay, ja. Das schaffe ich.
Ja, das schaffst
mit der
du.
Schweren Tasche.
Außen am Zug entlang.
Ja.
Ja.
Aber ich habe es mich nicht getraut. Ich bin einfach an der einen Seite raus und an der anderen Seite wieder rein.
Ah nein, einfach nur ein Waggon.
Und dann bin ich mit dem schweren Koffer durch 6 Abteile durch 6 Abteile durchgerollt.
Oh, das ist, und dein Koffer ist wirklich, ich glaube, ich habe
schwer,
noch nie einen so großen Koffer gesehen. Ich habe selber einen großen Koffer.
Ja,
dein
ja.
Koffer ist noch größer. Egal wie groß mein Koffer ist, deiner ist noch größer.
Ja, genau.
Und wirklich schwer. Denn du hattest wir haben uns ja auch in Berlin kurz gesehen,
am
Mittwochabend. Und ich habe deinen Koffer in der Ecke stehen sehen und der ist wirklich,
Der ist riesig.
Du hast wirklich den halben Hausstand dabei gehabt. Ich meine, da waren alleine 5 Paar Schuhe dabei.
Das ist der einzige Koffer, in den meine Yogamatte passt.
Oh Gott.
Und deswegen ist es so ein großer und da denke ich, ach, wenn ich sowieso den großen dabei habe, dann kann ich auch gerade, meine Technik, die Technik kommt noch rein und der Lockenstab und das Glätteeisen und der Föhn und das ganze Kladderadatsch.
Und die kleine Bibliothek, weißt du, darfst du nicht vergessen.
Die Bibliothek, also. Ich war auch wegen der Lesung da und hatte auch Geschenke mit und habe ja auch Geschenke bekommen, wie du weißt. Und die habe ich ja an dich auch zum Teil weitergegeben. Und dann habe ich auch, weil ich im Synchronstudio war, habe ich so viel Zeug noch mitgenommen. Wie auch immer.
Mhm.
Dann musste ich also da durchschieben. Dann kam ich endlich an. Und da war mir schon dieser Zugbegleiter aufgefallen. Der guckte schon so freundlich. Der war schon so nett. Und dann, Chrissy, geht er vorbei und verteilt die Schokoladen. Und ich sehe schon, dass er kommt und sich freut, mir eine Schokolade zu geben. Wir haben schon Blickkontakt, ne?
Mhm.
Und obwohl ich Kopfhörer drin hatte und gearbeitet habe und ich saß am Fenster, neben mir saß noch so ein anderer Eumel, so ein netter, und hat auch irgendwie irgendwas gemacht. Und dann kam er und will mir die Schokolade hinlegen. Und dann sage ich, nee, danke, Ne? Man sagt ja, nee, danke, wenn man sie nicht isst. Man nimmt die ja nicht an und schmeißt die dann weg oder sowas. Habe ich gesagt, nee, danke. Und der so, doch, doch. Ich so, nein, vielen Dank. Ich will dann auch nicht sagen, vegan sage ich dann nicht oder keinen Hunger oder Allergie oder irgendeinen Quatsch sage ich nicht. Ich muss das nicht begründen. Ich muss ja nicht Leute belästigen mit einer Begründung. Ich so, nein, nein. Und der so, doch. Und dann dachte ich so, was ist mit ihm denn los? Und dann legt er mir die Schokolade auf mein ausgeklapptes Tischchen und einen Zettel. Und dann wusste ich, ach so, es ging eigentlich um den Zettel, den er mir geben wollte. Es ging gar nicht um die Schokolade, dass er mir heimlich einen Zettel gibt. Ganz und dann guck mal, was er mir für einen Zettel gegeben hat.
Wie lustig. Oh, ich will, also, Dankeschön für die vielen lustigen Momente der letzten Jahre in Comedy und ESC. Du bist eine Bereicherung. Und dann hat er noch so ein kleines lustiges Mädchen gemalt, das drei Haare hat und das etwas hochhält auf jeden Fall. Ja. Also nur so der Oberkörper. Aber, sehr lustig.
Und jetzt aber das Schönste siehst du unten, das halte ich jetzt total in die Kamera.
Und da unten ist das ein Aufkleber? Oder? Ach nee, das ist ein Loch. Chrissy, das ist gestanzt, das ist, eine kleine Krone, ausgestanzt.
Ist das nicht genial? Der hat also in seiner Tasche eine Stanze, mit der er eine kleine Krone aus Papier rausstanzen kann. Willst du mir etwa sagen, der hat, wenn er Kinder an Bord hat, also bei mir ging direkt ein Film los im Kopf, wenn er Kinder an Bord hat und deren Ticket vielleicht abstempelt, macht er das mit diesem Krönchenstempler? Kann das sein? Wäre das nicht süß?
Interessante Frage. Es ist auf jeden Fall möglich.
Ist das nicht goldig?
Ja, super süß.
Da habe ich sofort gedacht, was für ein entzückender Mensch. Und siehst du, dann werde ich jetzt nochmal auf die Seite gehen, aber ich darf nur einmal abstimmen. Ich darf nur einmal Stimme abgeben.
Schon. Stimmt.
Ah, shit. Der hätte es auch noch verdient.
Wenn also er denn sowas da zu sehen ist, dann hättest du ihn vorschlagen müssen. Du weißt ja nicht, ob er da zur Auswahl steht.
Nee, das weiß ich nicht. Ich erkenne ihn sofort wieder. Und er hat sich ja auch ganz gut gezeichnet, wenn er das selber sein soll. Ja. Ich könnte ja niemals einen Menschen irgendwo hinmalen. Ich muss jetzt auch bei den Lesungen manchmal unterschreiben. Ich unterschreibe und dann würde ich maximal noch ein Smiley hinkriegen oder ein Herzchen. Du behauptest ja immer, ich hätte eine schöne Schrift und könnte schön malen.
Ja, nee, malen habe ich nicht gesagt. Schreiben.
Ach so, nee, danke. Ja, schreiben. Okay. Du. Da gebe ich mir immer viel Mühe, auch wenn die Schlange dann immer lang ist, aber da stoße ich ganz schnell an meine Grenzen. Ich kann die Mareike Amersken, ne, die ja das Buch illustriert hat, die Häschenschule, die malt dann, wenn die Kinder sagen, ach, die Mareike soll auch unterschreiben, die lernen die ja kennen bei der Lesung, weil die mit auf der Bühne ist. Du, die malt zwei kleine Blättchen, weil es ja um die Natur geht in dem Buch, ne? Mhm. Die kann ein Blatt so malen, da würden du und ich denken, ich mal auch schnell ein Blatt. Nein, bei der sieht ein Blatt besser aus als bei uns. Mhm. Na klar. Und man weiß nicht warum. Die hat eine andere Hand, die macht das mit einer Leichtigkeit. Ich weiß es nicht.
Die Weisheit, wo man darauf achtet, auf Perspektive, auf Struktur. Die weiß, worauf sie achten muss, wenn sie ein Blatt sieht und malen möchte. Das wissen wir nicht. Wir haben den Blick nicht. Aber sie schon. Ich möchte auch malen können, ich möchte zeichnen können, ich möchte illustrieren können in meinem nächsten Leben. Tollster Beruf ever.
Weißt du, einfach zu wissen, du, es ist ja nur ein Strich, aber der würde bei mir einfach anders aussehen als bei ihr. Das ist meine Erkenntnis und ich komme mir dann immer so bescheuert vor, weil ich so denke, ja, jetzt kommt meine Unterschrift da drunter, damit verhunzt sich das ganze Buch.
Der eine kann das, der andere kann das. Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so. Hat schon Rolf Zukowski gesagt. Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so. Und irgendwo. Warum fallen mir immer Zeilen 3 und 4 nicht mehr ein? Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so.
Fragst du mich das oder willst du das nicht deinen Neurochirurgen, Neuropsychologen fragen?
Woher soll der das wissen?
Weil der das weiß, weil der sagt, das Hirn kann sich nur die Sachen speichern, die immer wiederholt werden.
Nee, mich interessiert, wie sie sagen. Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so, doch jedes Kind ist irgendwann geboren, irgendwo. Das eine Kind ist groß, das andere Kind ist klein. Doch jedes Kind will träumen und vor allem glücklich sein. Na?
Ja, was soll ich sagen? Da ist nicht viel Falsches dran. Das kann man jetzt nicht wirklich ihm zum Vorwurf machen.
Ja, die Lisa hat einen Lockenkopf und kaffeebraune Haut, ein langes weißes Schnuffeltuch und schreien kann sie auch. Der Ole trägt eine Brille und hat Haare blond wie Stroh. Er singt den ganzen Tag aus voller Kehle irgendwo. Und eines Tages hört man ihn bestimmt im Radio. Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so.
Wo du gerade reimst. Du weißt schon, dass Oliver Wurm uns was geschickt hat, ne?
Ey, Oliver
Cray. Ich hab's noch nicht bekommen. Ich hab's noch nicht bekommen.
Wirklich
Chrissy.
Nicht. Ich habe zwei Exemplare für dich und mich auch bekommen von 13 plus Gedichte. Wann es ist sehen eine wir neue uns? Ausgabe. Dann können wir Ja, für heute schaffen wir es wahrscheinlich nicht, aber nächste Woche können wir einfach ein bisschen drüber
schnacken. Nur, dass ich so ein bisschen weiß. Sag mir mal was. Von wem ist denn was drin?
Also, es ist das Thema Liebe.
Oh,
oder nicht?
Moment mal. Sag,
ich muss kurz mal überlegen, ob das hier irgendwo wo steht. Ja,
das steht immer in so einem Kreischen.
24, ganz rechts unten, ganz klein, Liebe. Ne, ja. Ist auch an jeder Bahnhofsbuchhandlung ist es zu finden. Ich finde das Thema Liebe...
Ganz kurz, Chrissy, ja. Für alle, die irgendwo hinfahren, jemanden besuchen, sagen, der Blumenladen ist zu oder oh Gott, jetzt habe ich kein Geschenk oder was. Schnell, holt dieses Ding für einen Zehner im Bahnhofs, wie sagt man, im Bahnhofskiosk oder in der Bahnhofsbücherei. Das ist
im Bahnhofsbuchhandel.
Ein richtig gutes Geschenk.
Ja.
Und du findest also, das Thema Liebe nicht gut?
Nee, ich finde Liebesgedichte oft nicht so packend, nicht so ergreifend, auch zu klischeebehaftet.
Wie Kriegslyrik.
Also, ja.
Was ist denn dein Problem? Aber Liebe ist doch groß.
Ja, Liebe an sich. Ich lese auch nichts lieber als Liebesromane, wenn du so willst.
Ja, du kannst nicht immer nur Rolf Zukowski.
Ja, aber die sind mir oft zu nicht griffig genug. Und deswegen, aber.
Lies mal ein kurzes vor und du wirst das Gegenteil selber erleben.
Ich hab dir mal was vorbereitet. Das ist von Ludwig Schaaf. Kennst du Ludwig Schaaf?
Nein.
Das heißt, wenn wir allein und ungesehen.
Aus welchem Jahr bitte?
Ludwig Schaaf ist 1800 irgendwie so 70, so schätze okay. ich mal. 1864
also aus dem vorderen Teil, geboren, aus dem vorderen Teil
in Meckenheim
des Heftes. Okay. Mhm.
Wenn wir allein und ungesehen so wärmend beieinander stehen, wenn die Pupille groß und Licht von blauem Glanz umringt, mir Liebe klug ins Auge spricht, bis Seele ganz in Seele dringt, wenn dann ein Arm voll Zärtlichkeit sich um den Hals mir schlingt, dass ich vor Wollust bebe, ja, dann bin ich ein Vollblutmensch und weiß, wozu ich lebe.
Da kannst du doch nichts gegen sagen.
Eines, das mir am besten gefällt.
Ach, du hast es schon durchgearbeitet.
Ich habe schon so einiges.
Okay.
Ich meine, gut, was könnte ich dir noch sagen? Hochrot, das ist interessant. Caroline von Günderode, kenne ich nicht, wie alt ist die? Die ist von 1780 in Karlsruhe geboren.
Okay.
Das ist ganz kurz. Du innig rot, bis an den Tod soll meine Lieb dir gleichen, soll nimmer bleichen, bis an den Tod, du glühend rot, soll sie dir gleichen. Das ist mir persönlich fast ein bisschen zu wenig.
Ist mir zu wenig und auch zu
aber.
Finde ich völlig unspektakulär.
Ja, und so sind einige davon. Ich finde, wie gesagt, das Thema Liebe ein bisschen tricky, wenn es um klassische Gedichte geht.
Okay.
Ne? Nichtsdestotrotz. Es ist super spannend, sich diese Gedichte durchzulesen, also die großen 13 klassischen vor allem.
Ja.
Um dann
die
aber
Geschichten
mal
um die
über
Geschichten
diese Gedichte
über die,
zu lesen.
Das ist das
Und dann
Tollste.
Eröffnen sich schon wieder so ein paar Dinge.
Ja, klar.
Wie zum Beispiel bei diesem Ludwig Schaaf. Ja? Das hat er also geschrieben mit 28 Jahren. Der lebte in München damals mit Frau und zwei Söhnen. Zwei große Schicksalsschläge. Vater starb, als er 10 Jahre alt war. Und während er aufs Gymnasium ging, in Zweibrücken im Saarland, wurde ihm nach einer Erkrankung ein Fuß amputiert, sodass er fortan mit einer Beinprothese aus Holz gehen musste. Er ist dann nach München gegangen, erstmal Jurastudium, hat aber abgebrochen. Er wollte lieber schwabiger Bohème sein und als Lyriker lesen, ist dann auch mal kurz nach Berlin, kurz mal nach Paris, hat vor allem Dinge übersetzt,
ich hör dich
eine
nicht mehr,
Novelle
Chrissy.
Geschrieben,
ich
die
nur
hieß
und
Hart
wollte
am Tod
auch
vorbei.
Als Lyriker lesen.
Ich, guter,
ich kurz dachte,
Titel.
Ich müsste dich vielleicht unterbrechen und sagen, er wollte auch als Lyriker leben. Weiter?
Ja, vielleicht leben und aber lesen, weil er immer gelesen hat auf einer Bühne.
Oh.
So avantgardistische Gedichte. Und er war bei dem Kabarett dabei, die hießen die 11 Scharfrichter. Und es waren so ganz expressive Auftritte, so ein bisschen, was man heute als Poetry Slam bezeichnen würde.
Okay.
Also hat er so exzessiv, hat er da auf der Bühne diese Gedichte deklamiert,
ja.
Hat immer so seinen Stuhl hinter sich hergezogen, als er auf die Bühne gegangen ist.
Der hatte
weil er ein Holzbein hatte. Genau. Und das alles hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Also der war so ein richtiger Star in dieser Bohemien-Szene in München. Also es ist ein richtiger Rock'n'Roller eigentlich geworden. Natürlich, Armut war groß, immer Geldsorgen. Dann hat er noch ein zweites Mal geheiratet. Die Wirtin vom Künstlerkneipe da, vom Simplicissimus. Also war mehr so ein Happening. Okay. Und dann hat er eine ungarische Gräfin geheiratet. Die war Malerin, die war Schriftstellerin. Mhm. Und bevor der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, kurz davor, sind sie dann nach Ungarn auf ihr Schloss gezogen. Also nicht, okay, so, dass sie Geld hatte. Die waren schon relativ arm.
Die klingt wie eine reiche, wie, ja, eine Gräfin.
Ja, aber nicht reich. Sie lebten auf jeden Fall dann bis zum Schluss auf diesem Schloss. Und er war halt so ein Rebell, so ein Atheist, so ein Anarcho. Und insofern,
aber auch natürlich, aber auch ein Liebender, denn ich fand, ja, sein Gedicht jetzt eigentlich recht schön.
Aber ich fand es dann auch fast ein bisschen unspektakulär.
Ja.
Und ich habe mir dann aber, also das eine kann ich vielleicht noch kurz sagen, ein Gedicht von ihm heißt zum Beispiel Proletasum. Und dann heißt
wir
es,
sind Proleten?
Ja, oder ich, nee, bin.
Ich bin
ein Prolet, vom Menschengetier bin ich bei der untersten Klasse. Ich bin ein Prolet, was kann ich dafür, wenn ich keine Zier eurer Gasse. Ich lebe stets von der Hand in den Mund, trag, was ich verdiene, in der Tasche. Ich darf nicht denken, das macht mich gesund. Zur Betäubung dient mir die Flasche. Ich bin ein Prolet, was kann ich dafür? Doch gibt es gleich mir Millionen. Das tröstet mich, wenn die Not vor der Tür. Das tröstet mich beim Frohnen. Frohnen ist ja immer, wenn man umsonst arbeiten muss. Mhm, ja, für die Herren da. Mhm, nicht für, du darfst nicht auf deinem eigenen Acker da gerade hier bestellen, sondern musst für deinen großen Herrn das machen. Dann, wir haben kein Haus, wir haben kein Gut, wir haben nichts als Fäuste, mit Schwielen bedeckt, zum Frondienst gut, wir wissen nicht viel vom Geiste. Wir sind vielleicht ein erbärmlich Geschlecht, geboren den Nacken zu beugen. Wir führen auch unseren Namen zurecht, wir sind nur da, um zu zeugen. Mit Samensträngen sind wir begabt, millionenfach uns zu vermehren, dass ihr Obern die Hände habt, die euch gemächlich ernähren. Wir denken nicht mehr daran, dass wir euch könnten erschlagen. Still ziehen wir unsere Lasten bergan, wir können ja Lasten tragen. Wir sind ein erbärmliches, ekles Geschlecht und werden uns nie ermannen. Ihr könnt uns getrost an den Wagen der Zeit als Zugvieh der Zukunft spannen. So, und wenn er das rausrotzt auf der Bühne.
Ja.
Aber weißt du, wir sind nicht allein,
ist,
wir sind Arbeiterklasse, wir sind die
das
Unteren.
Ist frech.
Aber
das ist
Rock'n'Roll.
Gut. Ja. Darf ich zum Schluss noch wissen, ja, was es für moderne Gedichte hinten sind?
Jetzt die kommt sind ja die Geschichte aller Geschichten.
Oh Gott.
Unser Poet in Residence, Matthias Kröner, ist dabei.
Stimmt, das hat doch Oliver. Oh, ja. Das hat er doch angekündigt. Oh mein, ja, Gott.
Also
mit
nächste
welchem
Woche
denn? Mit einem, was wir kennen?
Ja, mit einem, was wir kennen.
Nein.
Und zwar das mit der Badezimmer.
Nein!
Immer dann, wenn er heimkommt nach einem langen Arbeitstag und sie sieht in der Wanne die Haare offen. Weiß er wieder, wofür und warum und weshalb und überhaupt. Immer dann, wenn sie heimkommt von ihrem Geliebten, nimmt sie ein langes Bad. Das hatten wir mal.
Das hat uns schon so gut gefallen damals.
Ja.
Das ist ja wie eine, das ist ja wirklich eine Kurzgeschichte. Du hast ja sofort Bilder im Kopf. Und, ja, was steht da? Steht da denn, dass das bekannt ist? Der Matthias ist auch bekannt als Poet in Residence bei.
Ja.
Steht das da?
Ja.
Nicht wirklich.
Matthias Kröner, geboren 1977 in Nürnberg, ist Poet in Residence in unserem Herzenspodcast Wie war der Tag, Liebling?
Oh Gott,
von Anke Engelke und Christian Thees.
Nein.
Den beiden Hosts war Kröner durch seine facettenreichen Liebesgedichte aufgefallen.
Nein.
Uns auch. Nur folgerichtig und schön also, dass einer seiner Texte auch in dieser Liebe-Ausgabe mit dabei ist.
Das glaube ich nicht, Chrissy.
Ja,
Chrissy.
Ja.
Chrissy.
Ja,
oh mein Gott.
Oliver, hör mal, du krasser Typ. Hast du aber
der
echt hier.
Krass,
toll, dass
Typ.
Du das ausgesucht hast. Finde ich richtig, richtig
und
gut.
Und zwar so ein gutes, ne? Wir haben ja, doch unterschiedliche Geschmäcker, du und ich, was so Lyrik angeht. Aber da waren wir uns, glaube ich, sofort einig,
ja,
als er uns das mal vorgestellt hat. Oder ich weiß gar nicht, ob einer von uns es gelesen hat. Aber
ja,
ich
einer von uns hat es auf jeden Fall vorgelesen.
Ich erinnere mich dran, dass ich meine auch, dass du total angefixt warst, weil du sagtest, das ist so spannend. Das ist ja wirklich spannend.
Ja,
weil du so denkst, was kommt jetzt? Er hat das ja super aufgebaut, ist ja, ja, dramaturgisch tippitoppi.
Ja. Ja, also, ob man nun alle Gedichte toll findet oder nicht, dieses ist ein Buch, man schaut es gerne durch, man bekommt wirklich auch ganz viel mit und selbst wenn es einem nicht so gut gefällt, liest,
ja,
man mal einfach nach, was,
ja,
hat denn die es kuratiert hat, was hat sie denn dazu geschrieben? Was ist denn für sie der Ansatz? Und es ist einfach trotzdem ein großes Vergnügen und die modernen 13 Gedichte, die hinten drin sind,
ja,
die sind dann auch ja einfach mega interessant und auch spannend und alle so unterschiedlich und es sind auch drei Popsongs wieder dabei.
Ist wieder, letztes Mal war ja Deichkind und Tote Hosen dabei, das war ja super.
Ey, weißt du, wer diesmal dabei ist?
Sag.
Hier, also Inga Humpe und Tommy Eckert von Zweiraumwohnung sind dabei.
Zweiraumwohnung, ja.
Genau, dann, das ist Thomas Luther, das ist natürlich keiner. Dann haben wir noch, sie kannte ich, glaube ich, nicht.
Rolf Zukowski?
Nein, Tristan Brusch ist dabei.
Nicht mein
Baggersee.
Tristan.
Tristan Brusch mit Baggersee.
Das glaube ich nicht, Tristan.
Ja. Und Wilhelmine ist eine Popsängerin, die ich gar nicht kenne.
Die klingt aber so, als wärst du in die verliebt. Du findest immer mehr Sängerinnen toll, die nur einen Namen haben, doch.
Nein.
Wohl.
Nein. Die Popsängerin Wilhelmine, 1990 in Berlin geboren.
Zunächst, ist es meine Mine vielleicht? Mine?
Nee, Mine kenne ich eigentlich. Zunächst in einem besetzten Haus in Kreuzberg wurde sie geboren, in einem besetzten Haus.
Okay.
Und später im Wendland aufgewachsen. Ah nein, sie ist aufgewachsen, nicht geboren. Mhm. Ist auf dem Weg nach oben mit Titeln wie An all diesen Tagen, Nie wieder wegrennen oder Komm wie du bist. Füllt sie die Hallen. Auf Instagram folgen ihr mehr als 75.000 Fans.
Willst du es jetzt mal vorlesen?
Was? Ja, ich bin bei den Songtexten, die sind für mich nicht so verdichtet. Die wiederholen sich dann ja auch mit dem Refrain. Ist für mich nicht das Gleiche. Ich hätte diesen Songtext gerne verdichtet zu einem Gedicht. Aber so bleibt es natürlich auch mit meinem Songtext. Aber,
na nur, gut. Dass ich so einen Eindruck
okay, ja,
habe.
Alles klar. Mein Honda Jazz in der Hofeinfahrt und all meine Sachen passen gerade so da rein. Fühlt sich an, als ob es mich zerreißt. Tauscht das Dorf mit einer großen Stadt und graue Fassaden gegen bunte Farben ein. So wie ich bin, darf ich hier nicht sein. Ich verlieb mich viel zu gern, um mich dafür zu erklären, wie es für mich ist, mit einer Frau an meiner Hand. Warum ist meine Liebe deine Rede wert? Ohne wären wir doch alleine. Warum ist meine Liebe deine Rede wert? Ohne wären wir doch alleine. Immer nur küssen, wenn keiner guckt, habe ich mich gefragt, ist an mir irgendwas verkehrt? Und ist es all die Tränen wert? Stell mir vor, dass die Welt verrückt und dass Mann sich, Frau sich aussuchen kann, wessen Herz man begehrt. So, das war so die erste Hälfte.
Also hat mich, bin schon neugierig.
Gut, super cool.
Okay.
Ja, schön. So, ja. So, also das war dieser Einblick in die 13 Gedichte. Ja, cool. Dann können wir nächste Woche nochmal kurz, also ich habe jetzt ja auch schon viel erzählt heute.
Ja,
wie aber schön. Mal gucken, was dir am besten gefällt. Da bin ich drauf gespannt.
Ja.
Welches der Gedichte dir am besten gefällt?
Hat Oliver denn gesagt, das sind die beiden für uns, die beiden Exemplare, oder hat er bei mir auch eins ins Büro in die Stadt geschickt?
Ich glaube, er hat dir auch noch eins geschickt.
Okay, gut. Denn er muss ja auch wissen, dass wir das auch sehr gerne kaufen und verschenken.
Ja, also, das
muss
weiß
uns jetzt
auch
nicht zuschütten.
Das
okay,
weiß
super.
Er auch.
Okay, cool.
Naja. Okay, und ja. Ich glaube, meins von den klassischen Gedichten, ach so, also kurz mal zu sagen, die beiden tollsten klassischen Gedichte sind von Erich Kästner und Mascha Kalego. Also das nur so. Aber nächste Woche mehr dazu.
Und die sind drin?
Die sind auch mit
Mascha
drin bei den
ist
Liebesgedichten.
Drin?
Ja, die sind. Mascha ist mit für einen. Es
nein,
ist es ist das coolste
einen.
Gedicht aller Zeiten.
Ja, komm,
also
ja, komm.
Wirklich.
Kannst
und Erich
schon
Kästner
einpacken.
Ist eine Sensation.
Oh Gott.
Und aber auch wen ich auch relativ cool noch und am besten noch fand, ist Heiner Müller. Gut. Aber mehr
Heiner
dazu.
Müller, der Dramaturg und Regisseur?
Genau, der hat auch eins.
Oh,
aber
wow.
Mehr dazu nächste Woche.
Okay.
Ja. Und kauft es euch doch mal in der Zwischenzeit und dann können wir vielleicht ein bisschen nochmal. Mal drüber
ja,
diskutieren,
gerne.
Was euer
ja.
liebstes Ding
ja,
war.
Ja,
könnt ihr dann
ja,
direkt
ja.
mal schreiben.
Ja, und
würde mich mal interessieren.
Zu Ostern schenken lassen, zu Ostern verschenken.
Ja, also wie gesagt, ich bin mit diesem Thema Liebe als Gedicht, ich finde es ein bisschen zu klischee-mäßig, manchmal ein bisschen zu glatt. Und trotzdem ist es alles hochinteressant und hochspannend und einfach liebevoll präsentiert. Also das ist ein Muss, diese Gedichte.
Und ganz kurz nochmal, was ja eigentlich der Trick ist, das bleibt aber unter uns, es ist natürlich für Leute, die Deutsch-LK haben oder mit Lyrik im Deutschunterricht nicht klarkommen und denken, ich kotze, ich verstehe es nicht und so weiter. Das ist jetzt das vierte Band, ja. Ihr könnt euch die anderen ja auch besorgen. Da wird dir endlich mal Goethe auch erklärt und die ganzen Oldies und so weiter. Erstens ist es super für Leute, die das in der Schule durchnehmen. Zweitens ist es super für die Leute, die in der Schule es nicht geschnallt haben oder nicht aufgepasst haben und jetzt im Nachhinein die das Hirn dafür haben, ich war einfach noch nicht so weit in der Schule, da habe ich überhaupt nichts kapiert. Aber jetzt kapiere ich Sachen und wenn mir jetzt da jemand eine Interpretation serviert, die auch nicht 100 Seiten lang ist, sondern knapp und verständlich und originell und klug, ja, dann nehme ich das doch mit Kusshand. Man wäre ja schön blöd, wenn man stirbt und Schiller und Goethe und Heine und Kästner nicht verstanden hat. Man wäre doch schön blöd. Wofür können wir denn denken?
Ja.
Und lieben?
Also 13 plus Gedichte, auch immer mit diesen herrlichen Porträts, die so wahnsinnig toll gemalt sind von den Künstlern. Es ist einfach auch fürs Auge. Es ist einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Heft.
Und wahrscheinlich, wenn man es ableckt, schmeckt es auch gut.
Ja, vielleicht.
Es gibt ja manche Sachen, die perfekt sind.
Lustig ist die Werbung hinten drauf.
Für was werben ist die denn?
Von was denkst du über
Ich sehe das nicht, du musst das vor dein Gesicht
was
halten.
Was denkst du über Arte.tv?
Ich habe es nicht gesehen.
Ach so.
Ein bisschen weiter weg.
Ja, du kannst dein Fenster, was du auf dem Computer, auf deinem Laptop siehst, das kannst du verschieben, damit du es sehen kannst.
Also ist es ein Befehl oder ein Vorschlag?
Weiß ich nicht. Ich kann es jetzt nicht lesen, weil ich es dir zeige.
Schau ich mit Freundinnen und Dates. Und wo steht da, was denkst du?
Oben.
Ach, da oben.
Und unten doch, glaube ich, auch nochmal. Nee, nur da ganz oben steht das.
Was steht denn oben? Das ist so klein. Lies das mal vor.
Ja, das heißt eben, was denkst du über .arte.tv? Und dann sagt er ist zu Hause in seinem Zimmer, auf dem Bett.
Ist kein er.
Doch, na klar.
Nö.
Das ist ein er.
Nö.
Das ist eindeutig ein er.
Egal, okay.
Also egal. Also er oder sie.
Mhm.
Schaue ich mit Freundinnen und Dates. Arte, die Dating-Plattform.
Ach, gucke.
Ich gucke. Ja, schaue ich mit Freundinnen und Dates. Arte, die Dating-Plattform. Kannst du es sagen?
Süß.
Witzig,
ach, das ist die Werbung. Ja, okay, verstehe.
Ich meine, ich weiß nicht, ob Arte eine super Dating-Plattform ist. Die Werbung ist auf jeden Fall lustig.
Nein, aber wieso? Das ist doch, die Geschichte dahinter ist doch, ich schaue das mit jemandem zusammen.
Ja, was und denkst du über Arte?
Das macht Spaß, wenn man irgendwie auf dem Sofa kuschelt miteinander und was schaut miteinander. Das ist doch das Tollste
ja,
überhaupt.
Eine Tierdoku zum Beispiel. Gibt es ja auch bei Arte, glaube ich, ne? Oder Tierdokus?
Na, selbstverständlich. Das kann ja auch dann ein bisschen zur Sexualität stimulieren.
Kann auch animieren, ne?
Absolut.
Ne? Deswegen
absolut.
Heißt ja auch animieren.
Ist das so? Von animalisch? Im Leben nicht.
Nein. Animation heißt lebendig, oder?
Ja.
Irgendwas mit Animo, der Geist, Anime, der Geist.
Chrissy,
irgendwie.
Ich bin raus, ich weiß es nicht.
Ich auch.
Okay.
Du, dann hören wir uns doch einfach am Donnerstag alle wieder.
Bis dann, Erich.
Bis dann, Mascha.